Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil. Und es ist die letzte Folge im November, bevor dann der Dezember anbricht. Alle anfangen, ihre Ziele zu stecken, ihre guten Vorsätze auf Papier zu bringen, um sie dann 2024 endlich durchzuziehen. Wenn wir vom Thema Ziele sprechen, ist es auch die perfekte Überleitung zu meinem heutigen Podcast-Gast. Denn er sagt, mein Erfolg liegt in der täglichen Umsetzung meiner selbst gesteckten Ziele. Dass er total zielstrebig ist und seine Ziele mit Herzblut verfolgt, das werdet ihr gleich eindrücklich hören. Die Rede ist von Stefan Berndt. Stefan ist Personaler, HR-Experte und Leader für stark wachsende Tech-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Seit mehr als 10 Jahren beschäftigt er sich mit allen Themen from hire to retire, wie wir im HR so schön sagen, und weit darüber hinaus. Seit März 2022 ist Stefan zudem Podcaster. Ja klar, ist der Podcast für alle Personaler, HR-Manager, Unternehmer und Führungskräfte, die langfristig erfolgreich in ihrem Unternehmen sein wollen. Stefan leistet damit einen Beitrag zu einer Unternehmenswelt, in der jeder gerne arbeiten möchte. Aus seiner Sicht ist es nämlich ein No-Go, dass HR wenig bis gar nicht in der Geschäftsführung vertreten ist. Ich hatte die große Ehre, mit Stefan über genau diese Herzensthemen zu sprechen, die mich genauso bewegen wie ihn. Wir sprechen über die Arbeitswelt von morgen. Wir beleuchten, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen muss, wieso traditionelle Arbeitszeugnisse darin keinen Platz mehr haben und wieso es umso mehr einen Platz am großen Tisch für HR geben muss, an dem Entscheidungen getroffen werden. Außerdem verrät uns Stefan, was seine tägliche Arbeit an und in HR mit der Liebe zu seiner 16 Monate alten Tochter zu tun hat. Und ohne euch länger auf die Folter zu spannen, sage ich jetzt viel Spaß bei der Folge mit Stefan Berndt. Ja, lieber Stefan, wie schön, dass wir heute sprechen und du im Podcast bist. Bevor wir zu deiner Person sprechen, wo treffen wir dich heute an und wie bist du in deinen Tag gestartet? Denn es ist ja noch relativ früh am Morgen.
Es ist noch relativ früh. Guten Morgen, Steffi. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin fantastisch in den Tag gestartet. Ich durfte meine Tochter zur Kita bringen, habe unser Auto schon zum Reifenwechsel gebracht. Also die wirklich wichtigen Dinge sind schon vor 9 Uhr erledigt. und ich fühle mich super. Ich bin hier in Mannheim-Seckenheim. Das ist das sagenumwobene Ja-Klar-Tonstudio, in dem ich jetzt sitze, von dem ich auch meine eigenen Podcast-Episoden herausdrehe, wie du weißt. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir heute.
Du hast gerade schon zwei wichtige Aspekte angesprochen. Du bezeichnest dich selbst als Papa. Du hast deine Tochter in die Kita gebracht, das hast du gesagt. Podcaster, du hast gerade auch schon dein eigenes Tonstudio erwähnt. Und Personaler. Und das klingt nach einer sehr spannenden Kombination. Deshalb würde ich sagen, Zeit für eine Vorstellung. Wer bist du, was machst du und was treibt dich hinter diesen drei Ps an?
Ui, da treibt mich eine ganze Menge an und das auch nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit vorgestern, sondern immer so ein bisschen das ganze Leben durch als roten Faden. Papa bin ich erst seit 16 Monaten, also unsere Tochter ist im Sommer 2022 zur Welt gekommen. Podcaster bin ich auch erst seit März 22, also auch seit gut 1,5 Jahren. Und Personaler bin ich jetzt, wenn man das Studium mit reinrechnet, seit 2009. Davor gab es aber auch schon einen Stefan und der hat in seiner Heimatstadt in Kloppenburg gewirkt und hat dort als Banker gearbeitet. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Kontext. Ich wollte früher immer Banker werden, also seit der 5. Klasse, ne, weißt du, Grundschule raus und dann in die weiterführende Schule bei uns, 5., 6. Klasse war so eine Orientierungszeit, ob es dann aufs Gymnasium geht oder Realschule. Ich konnte mich dann in diesen 2 Jahren fürs Gymnasium qualifizieren, bin dort dann auf ein Wirtschaftsgymnasium irgendwann gegangen und habe gewusst, also ich will das mit der Bank machen, weil die Leute da alle so schick rumrennen. Die haben einen Anzug an, die tragen eine Krawatte. Das ist alles so toll und so förmlich. Hm. Das fand ich damals als junger Kerl so mit, weiß nicht, 10, 11 oder so, fand ich das geil. Und habe meinen Eltern immer gesagt, das mache ich. Und das will ich in unserer Bank machen, also in der Volksbank Kloppenburg. Grüße gehen raus. Die Bank gibt es so in der Form, wie ich sie kennengelernt habe, heute schon gar nicht mehr. Und ich habe gemerkt, in der Bankausbildung, im Vergleich zum Abitur, was ich erfolgreich abgeschlossen habe, mit einer katastrophalen Note, da kannst du gar nichts mit gewinnen mit einer 3,3, aber das Abitur ist bestanden gewesen, ne? Wir haben uns auf andere Dinge fokussiert.
Fragt ja heute auch keiner mehr nach.
Im Grunde genommen, nee.
Begegnet dir diese 3,3 noch irgendwo?
Aus der Rolle als Personaler gesprochen, ich habe nie nach einer Abiturnote gefragt, aber auch wahrscheinlich, weil ich selber so ein Kack-Abi, entschuldige, ja, den Ausdruck gemacht habe, aber ich habe gemerkt, als ich in der Bank war, das ist etwas, das habe ich mir selber so richtig ausgesucht, ne? Das war so intrinsisch motiviert. Und da habe ich dann auch tatsächlich bessere Noten in der Berufsschule gehabt und habe gemerkt, das macht mir Spaß. Und vor allen Dingen hat mir der, und das klingt jetzt ein bisschen Klischee und ein bisschen Schublade, aber der Umgang mit Kunden und Menschen, der hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber insbesondere intern unter den Azubis schon. Also es war eine relativ große Bank. Wir waren, glaube ich, 4, 5 Azubis und dann auch noch duale Studierende. Und wir waren alle so in einem, wenn du willst, virtuellen Team damals schon, ne? Also wir waren immer unterschiedlich eingesetzt, aber wir waren so ein Team. Und da habe ich schon gemerkt, die Leute so zusammenzubringen, das ist meins, ohne zu wissen, was da wirklich der rote Faden in meinem Leben ist. Mittlerweile weiß ich das, komme ich gleich noch drauf. Das hat sich dann wirklich wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ich durfte Zivildienst machen. Auch da war ich immer derjenige, der gefragt wurde, obwohl es 4 andere Zivildienstleistende gab. Und da habe ich gemerkt, Mensch, die Leute kommen zu mir, fragen mich und können mit meinen Antworten was anfangen und können damit weiterarbeiten. So, in dem Zusammenhang habe ich mir dann einen Studienplatz rausgesucht und wusste genau, ich will nicht in Kloppenburg bleiben. Ich muss hier raus. Und das hat nichts mit meinen Eltern und meiner Familie zu tun, sondern einfach mit 23 der ganz krasse Drang raus aus der Komfortzone. Und dann bin ich von jetzt auf gleich mehr oder weniger nach Ludwigshafen-Mannheim gezogen, weil ich dort einen Studienplatz bekommen habe. Habe mich gefreut wie Bolle, als ich die Zusage bekommen habe. Auch das weiß ich noch. Das sind alles so Momente, die sind nicht geplant, aber an die erinnere ich mich gerne zurück. So, und dann kam eins zum anderen.
Und das ist schön, wenn man genau die so abgespeichert
die
hat.
Die sind da.
Oft vergisst man die ja auch. Und wenn man die dann so einen Zugriff hat, weil das sind ja diese Magic Moments, die das Leben, wie das heute ist, definiert haben und geprägt haben.
Das war ein Magic Moment. Und das war noch zu Hause bei mir, sozusagen, wo ich auch groß geworden bin in Kloppenburg. Meine Eltern sind dann vor vielen, vielen Jahren umgezogen. Aber dort, ich weiß, ich bin morgens aus dem Vollsuff aufgewacht und die Post kam und da war die Zusage aus Ludwigshafen. Und ich war auf Schlag gefühlt, wahrscheinlich nicht biologisch, aber gefühlt war ich auf Schlag nüchtern und habe gesagt, Mama, Papa, ich ziehe nach Ludwigshafen beziehungsweise nach Mannheim. Und da war erstmal.
Und die dachten erstmal, der hat noch zu viel Restalkohol.
So ungefähr, mach dir mal einen Kaffee, ess mal ein Brötchen, komm mal klar. Habe ich gemacht und habe dann gesagt, du, ich gehe trotzdem immer noch nach Ludwigshafen und studiere dort. Und jetzt haltet euch fest, das heißt wirklich so, internationales Personalmanagement und Organisation, kurz IPO. Und das war der Startschuss für meine Personaler-Karriere, also wenn du so willst, für das dritte P bei mir, Papa Podcaster Personaler. Und dann habe ich das in Ludwigshafen studiert, von 2009 bis 2014, Bachelor, Master an derselben Hochschule. Habe dort meine Leidenschaft für das Thema Führung auch in der Studierendenschaft gefunden und war dort im Vorstand und durfte mit 2 anderen Co-Vorständen 100 Leute begleiten und führen und ganz viele spannende Dinge organisieren und habe gemerkt, wow, auch da hören dir die Leute tatsächlich echt zu, obwohl ich, ne, also Studierendenausschuss im AStA, ich hatte keine Weisungsbefugnis oder irgendwie sowas, ne? Die sind uns gefolgt, also wirklich, was Führung ja auch ausmacht oder Leadership ausmacht. Und dann bin ich übers Netzwerk, bin ich dann in die erste Firma rein, wo ich dann eine Personalabteilung aufbauen durfte. Das war für 4,5 Jahre, dann habe ich gewechselt, weiter im B2B-Bereich unterwegs gewesen, also mein Steckenpferd. Oder auch Sweet Spot ist tatsächlich B2B-Umfeld. Für die Firmen, für die ich arbeite, die kennt man nicht aus Funk und Fernsehen. Ja? Hab dort dann Personalwesen gemacht, hab dort die Personalabteilung aufgebaut und arbeite jetzt heute auch noch als Director of People. Also das ist eine andere Begrifflichkeit für Head of HR oder für Personalleiter. Ich habe immer in sehr internationalen Kontexten gearbeitet. Das heißt, Ich bin fast muttersprachlich in Englisch unterwegs. Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich spreche es auf dem Niveau, aber darunter die Stufe bin ich mittlerweile, weil jedes Gespräch in meiner Firma ist auf Englisch. Ich führe meine Leute auf Englisch. Das habe ich davor auch schon gemacht. Und habe immer diesen internationalen Schlag, bin gerne unterwegs. Und jetzt mittlerweile, wo das Töchterchen auch da ist, seit knapp anderthalb Jahren, mache ich viel von zu Hause. Also durch die Corona-Phase bin ich auch durchgegangen und habe da schon vorher im Homeoffice viel gearbeitet. Also dieses ganze Thema Flexibilität und Autonomie war vor Corona in meinen Firmen schon gang und gäbe. Lange nicht in dem Ausmaß, wie wir es dann erlebt haben. Aber da habe ich ein Stück weit auch mein Faible für Krisenkommunikation gefunden und eine Firma global mit knapp 300 Mitarbeitern durch Corona geführt mit meiner Krisenkommunikation und habe gemerkt, naja, irgendwie scheint dir das Thema Kommunikation zu liegen. So, und dann kam es, wie es kommen sollte. Ich bin ein Ideenmensch. Ich wache jeden Morgen mit neuen Ideen auf. Meiner Frau geht es teilweise fürchterlich auf den Keks, dass das so ist. ich kann's
schon wieder was Neues.
Das war mit dem Podcast genau das Gleiche. Wir lagen in, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber es ist eine schöne Story. Wir waren auf Rodos im September 21, ist jetzt über zwei Jahre her, und wir lagen am Strand. Meine Frau mit einem Buch in der Hand und ich mit einem Podcast auf den Ohren, und dann irgendwann habe ich die AirPods weggeschmissen und habe gesagt, Schatz, das mache ich auch. Das, was die können, kann ich auch. Und dann guckte sie mich an, was willst du überhaupt von mir? Gesagt, getan, meinen eigenen Podcast ja klar aufgebaut, um irgendwann dann zeitnah in meine Selbstständigkeit auch reinzustarten, weil ich dann über die Jahre gemerkt habe, ja, ich kann das, was ich da mache. Personalleiter, das dritte P, das funktioniert gut. Führung funktioniert auch gut. Die Leute folgen mir und ich habe gute Diskussionen mit meinem Team. Wir schaffen Ergebnisse, wir labern nicht nur. Ich will das aber selber machen. Ich brauche niemanden mehr, der mir irgendwelche Entscheidungen abnimmt oder sowas. Und deswegen auch jetzt in die Zukunft gesprochen, das ganze Thema HR Interim und Selbstständigkeit und weniger Angestelltentum. Das war jetzt mal so ein grober Abriss.
Was für ein Weg. Und ich bin gerade gedanklich auf der Zeitleiste nochmal zurückgesprungen zu dem jungen Stefan, dem klar war, ich gehe zur Bank, ich bleibe in Kloppenburg. Das ist genau das, was ich machen will. Das hast du ja dann auch durchgezogen. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe mal so ein Herbstpraktikum bei der Bank gemacht, weil ich dachte, das ist mein Job. Und ähnlich wie du, die tragen tolle Anzüge, sind immer schick gekleidet, der Umgang ist so förmlich und so professionell. Und nach dem Praktikum habe ich gesagt, ach, ich weiß es nicht mehr so genau. Bei mir war das ein bisschen anders. Die Erfahrung hat sich dann gelegt, dass ich das nicht mehr machen will. Und total krass, was der Stefan von damals heute wohl sagen würde, wenn er sich deinen Weg anschauen würde. Das ist immer total faszinierend zu sehen, wie Lebenswege auch entstehen, indem man sie geht. Das ist ja genau das Ding.
Das ist der absolut springende Punkt. Ich werde oft mit dem Satz einfach mal machen in Verbindung gebracht. Es ist teilweise sogar schon so, dass mich Leute, die meinen eigenen Podcast hören, dass die sagen, Stefan, warum hast du eigentlich da und da nicht einfach mal machen gesagt? Dann habe ich gesagt, naja, also wenn du mir das schon jetzt so in die Schuhe legst, ist ja noch viel besser, wenn ich damit quasi verbunden werde mit so einem Satz. Und genau das habe ich damals gemacht. Ne? Also ich habe gemerkt, also aus Kloppenburg ist eine tolle Kleinstadt. Also dort ist alles. Ich hatte dort auch einen Freundeskreis. Ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, das kann doch nicht alles sein. Und Bank ist auch nicht alles. Und in der Akademie den Zivildienst machen ist auch nicht alles. Da ist doch noch mehr da draußen. Das muss man doch ein Stück weit erkunden. So, und dann kam das Thema Studium. Und da habe ich mich bewusst für ein Studium weit außerhalb von Kloppenburg entschieden, weil tatsächlich ist es immer noch so, dass Landkreis Kloppenburg, das ist Niedersachsen, was grenzt dort an, tolle Unis und Hochschulen in Bremen, in Hamburg, Dortmund, Münster, Osnabrück, ne, da ist eine ganze Menge, wo man, ich sag mal, relativ zügig auch ist, da bist du innerhalb von einer Stunde, bist du wieder zu Hause. Und genau das wollte ich eben nicht. Ich wollte da schon ein Stück weit anders sein als andere, ohne dass ich das damals so formulieren konnte wie jetzt. Ich war damals 23 Jahre alt, habe noch nicht wirklich von zu Hause weggewohnt, außer mal für ein paar Wochen irgendwie Auslandsaufenthalt oder so. Ne? Aber das kann man nicht wirklich reinzählen. Und dann habe ich gesagt, so, worauf habe ich denn so richtig Lust? Und ich wollte eben nicht wie alle anderen BWL mit Schwerpunkt oder VWL mit Schwerpunkt studieren. Das hätte ich auch können, wollte das aber nicht. Da habe ich gesagt, kann man diesen Schwerpunkt Personalwesen denn nicht auch direkt studieren? So, dann recherchierst du ein bisschen und dann kam eins zum anderen. Ich hatte mich mit Ludwigshafen am Rhein, mit der damaligen Fachhochschule, mittlerweile ist es eine Hochschule, die haben zwei, dreimal firmiert, habe ich mich dann intensiv ausgetauscht und habe gesagt, das will ich machen, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Und das zieht sich wie so ein roter Faden auch mittlerweile immer krasser durch mein Leben, dass ich die Dinge mache, auf die ich so richtig Lust habe. Und dann muss mich auch morgens keiner wecken, ne? Also da, ich wach dann für meine Themen, wache ich von selber auf, auch teilweise schon morgens um 5 und mache dann meine Dinge. Und dann um 7 Uhr wird unsere kleine Maus wach, dann mache ich die für die Kita fertig zusammen mit meiner Frau. Und um 8 Uhr sitze ich dann wieder, 8:15, 9, sitze ich dann wieder an meinem Schreibtisch und gehe meiner Leidenschaft nach. Und das sind nun mal, wenn du es runterbrichst, sind das Menschen. Das klingt auch immer so ein bisschen cheesy. Aber wenn ich eins tatsächlich jetzt gelernt habe, dann ist es, ich krieg's hin, Menschen zusammenzubringen. Ich bekomme es hin, ein Umfeld, also im Firmenkontext aufzubauen, dass sich Menschen nicht nur wohlfühlen, sondern dass sie sich auch von selber aus weiterentwickeln. Also ich glaube, der Mythos, dass wir als Führungskräfte andere weiterentwickeln, das ist völlig daneben, weil Menschen entwickeln sich nur selber weiter und es muss andere Menschen geben, die einem Raum dafür geben. So. Und mir wird ein relativ hohes Level an Empathie nachgesagt. Ich glaube, das habe ich auch. Das habe ich allerdings nicht in allen Themen. Ja, das muss ich auch fairerweise sagen. Wenn es zum Beispiel um die ganze Tierwelt geht, dann bin ich ein absoluter Banause. Da habe ich überhaupt nichts für übrig beispielsweise. Ne? Wenn mir Leute mit ihren Hundestories oder Katzenstories kommen, dann renne ich schreiend weg, weil ich das nicht hören will. aber alle anderen Themen, so auch im Berufskontext, kann ich mich wirklich in die Leute reinversetzen, weil ich viele Dinge halt auch selber schon gemacht habe und selber durchlebt habe und kann dann Ideen anreichern. Ne? Also ich bin niemand, der dann irgendwelche Vorschriften macht oder so. Ich finde das komplett daneben. Ich bin auch kein klassischer Manager, sondern wirklich jemand, der dann die Dinge vorlebt und das funktioniert, ne? Also es funktioniert auch über Ländergrenzen hinweg, es funktioniert in anderen Sprachen.
Und es ist ja durchaus eine erfrischende Herangehensweise. Also wir sprechen ja auch gleich nochmal in der Tiefe drüber, aber das Führungsverständnis ist ja durchaus noch sehr, sehr verkrustet. Und zwischen Freiheit und Management, das sind ja himmelweite Unterschiede. Deshalb lass uns da auf jeden Fall gleich nochmal reingehen. Aber ich würde gerne auf was eingehen, was du in unserem Vorgespräch gesagt hast. Und da hast du ein wunderschönes Bild gezeichnet, das auch so auf deine Mission einzahlt. Du hast gesagt, wenn du dir deine Tochter anschaust, die ist heute 16 Monate alt und in ein paar Jahren, wenn sie dann soweit ist, sich mit der Arbeitswelt auseinanderzusetzen, wenn sie dann auf die Welt blickt, willst du, dass sie sagen kann, mein Papa hat da mitgewirkt. Mein Papa hat dafür gesorgt, dass die Arbeitswelt heute so ist, wie sie ist. Was ist es genau, was du möchtest, dass deine Tochter in dieser Arbeitswelt vorfindet?
Also ich arbeite stark daran und das ist auch meine Mission, dass die Arbeitswelt von morgen oder auch von heute tatsächlich sich wesentlich mehr am Menschen orientiert. Ne? Also das, was wir jetzt erleben, ist ja klassisch Globalisierung, Kapitalismus. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Systeme, die dort überall einwirken und am Ende des Tages geht es in Firmen oftmals darum, Gewinne zu maximieren. Dafür werden Manager eingestellt, die Manager fangen an, dann Augsburger Puppenkiste zu spielen und kümmern sich weniger um die Belange des Mitarbeiters. Wenn meine Marlene irgendwann mal so weit ist und wer weiß, wann das sein wird, ne? Also wie gesagt, ist jetzt 16 Monate alt, ob das in 15 oder 20 Jahren ist, wer weiß, wie der Arbeitsmarkt dann aussieht, ich vermute komplett anders als heute, dann wäre es tatsächlich schon auch schön, wenn sie sagt, naja, mein Papa hat dafür gesorgt, dass die Arbeitsbedingungen in Firmen besser geworden sind. Was meine ich damit? Schlichtweg, dass Mitarbeiter einfach mehr gehört werden, ne? Und dass weniger von oben herab regiert wird. Wir haben das noch in vielen Organisationen, jetzt weniger in denen, für die ich gearbeitet habe. Das ist dann immer so ein bisschen Luxusproblem gewesen, aber einfach Mitarbeiter einfach befragen. Und damit meine ich nicht dieses Smalltalk-Shit, wie geht's dir oder sowas, sondern wirklich über einen kontinuierlichen Zeitraum die Leute immer wieder fragen, hey, was können wir an dem Umfeld verbessern? Das meinte ich ja vorhin auch. Ne? Es geht darum, wirklich Umfeld zu bauen. Wir machen, in der Natur ist es doch genauso. Wenn ein Acker bestellt ist, dann können Pflanzen und Bäume wachsen, ne? Und dann liegt es irgendwann mal wieder brach. Und wir Manager tun alles, um die Potenziale unserer Mitarbeiter irgendwie runterzuhalten, dass wir als Manager glänzen können. Und ich versuche das Ganze ein Stück weit umzudrehen. Das gibt es teilweise in der Wirtschaft auch schon. Die sind auch erfolgreich, diese Firmen. Und wenn Marlene irgendwann mal wirklich im Arbeitsleben ist, ganz egal, was sie dann irgendwie macht, und es dann irgendwelche vielleicht sogar Artikel über mich geschrieben gibt, ne, so nach dem Motto, und sie dann mit vollem Stolz sagen kann, ja, das war mein Papa. Der hat damals schon erkannt, dass es ganz viele Probleme gibt. Der hat sich aber weniger um die Probleme gekümmert, sondern der hat dafür gesorgt, dass Lösungen angetriggert worden sind. Das ist etwas, das mache ich nahezu jeden Tag. Mit der Motivation gehe ich in den Arbeitstag rein oder in den Alltag rein, ganz egal. Und bin kein Mensch, der noch ein weiteres Problem sieht, sondern ich sehe in allem immer irgendwie eine Chance und versuche den Leuten dann immer irgendwie beizubringen, hört sich auch wieder so oberlehrerhaft, das ist es eigentlich gar nicht, aber vorzuleben, dass man Probleme löst, indem man sich vom Problem löst, denn es gibt eigentlich keine Probleme, sondern wir Menschen mit unserem Blick darauf machen es zum Problem, und wenn ich es schaffe, dass meine Marlene dann irgendwann mal auch durch die Arbeitswelt rennt und sagt, das ist kein Problem, lass uns mal die Lösung irgendwie anschauen, wie wir es jetzt anders machen können, dann habe ich eine ganze Menge erreicht.
Und das ist eine wahnsinnig tolle Mission, die du da hast. Ich stelle jetzt eine ganz provokative Frage. Warum braucht es den Menschen im Mittelpunkt? Hat ja bisher auch funktioniert, in Klammern vielleicht mehr schlecht als recht. Und ja, also irgendwie kommen wir ja auch durch, wenn wir jetzt nicht die menschenzentrierte Organisation werden, sondern eher profitorientiert und koste es, was es wolle.
Ich finde die Frage gar nicht so provokativ. Ist ja auch immer, kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie man sowas annimmt, ne? Und ich werde das häufiger gefragt. Meine Antwort darauf ist, jeder Mensch strebt nach Zufriedenheit und Glück. Und das ist etwas, das ist in uns einfach drin. Das ist angelegt in der DNA ein Stück weit. Und wenn wir es schaffen, die Arbeitswelt besser zu machen, dann machen wir Menschen zufriedener, dann machen wir sie glücklicher, und das hat dann wiederum andere positive Konsequenzen auf unser gesamtgesellschaftliches Bild. Und ich bin der festen Überzeugung, dass viele Jobs, die es aktuell gibt, die können tatsächlich auch nur von Menschen ausgeführt werden. Es gibt ja die krassesten KIler und Artificial Intelligence Experten, die sagen, irgendwann wird alles nur noch von Maschinen und Robotern irgendwie übernommen. Der Meinung bin ich ganz und gar nicht. Da wehre ich mich auch mit Händen und Füßen dagegen. Denn es gibt so etwas wie Empathie und Einfühlungsvermögen, was, glaube ich, etwas ist, was man einer KI beibringen kann, aber nicht bis ins letzte Detail. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass wir Organisationen rund um den Menschen aufbauen, aber eben nicht so, dass quasi eine Person im Mittelpunkt steht und wir alles drumher zubauen. Ne? Das gibt's ja auch, dass es Organisationen geben, die keine klare Vision haben, die kein klares Ziel haben und dann auch gar nicht so richtig wissen, welche Menschen brauchen wir denn jetzt da. Also das Thema ist sehr, sehr komplex, aber du sagst es, Steffi, irgendwie funktioniert es ja auch immer, ne? Aber dieses irgendwie funktioniert ja auch immer, ich glaube, dass wir vor einer Zeitenwende stehen und dass das irgendwann nicht mehr so der Fall ist. Und ich glaube, dass wir da mit 7-Meilen-Stiefeln so richtig in die Pampa gerade reinlaufen, was unseren Arbeitsmarkt angeht, und dass vielen das noch nicht bewusst ist. Statistiker, Arbeitsmarktexperten sagen uns das schon seit 30, 40 Jahren, dass wir in einen demografischen Wandel laufen, der ist nicht wegzudiskutieren. Ich mag den Begriff Fachkräftemangel nicht, weil ich glaube, dass es einfach schlechte Führung und schlechte Arbeitgeber gibt. Und Arbeitgeber gibt, die in zu starren Konstrukten denken. Ne? Warum muss jemand irgendwie alles können und eine eierlegende Wollmilchsau sein zu einem Preis, den ich bezahlen möchte? Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt, ne? Also diese ganzen Themen. Und ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, aufzustehen und diese Organisation wachzurütteln. Und genau das ist ja auch meine Mission mit dem Ja klar Podcast, dass Personaler mit, wenn ich das sagen darf, mit meinem Mindset, was jetzt nicht allumfassend ist oder sowas, ne, aber so in die Richtung sollte es gehen, ja, dann mit am Entscheidertisch sitzen und Organisationen mit aussteuern. Ja, und da geht es dann am Ende des Tages geht's immer ums Business und um erfolgreiche Organisation, und Menschen können Organisationen sehr, sehr erfolgreich machen. Ne? Und das sagen auch, wenn du mit CEOs sprichst, die sagen das alle, ja, das ist mein bester Mann, das ist meine beste Frau. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ja, das ist meine beste Maschine oder das ist mein bestes Gerät oder sowas. Also ich habe sowas noch nicht gehört. Ja. Das sind immer irgendwie dann Menschen, und dann fehlt aber leider die Brücke, sich dafür einzusetzen und dafür dann wirklich ein Umfeld aufzubauen, was langfristig funktioniert. Und dann kommt so jemand wie ich mit ins Spiel und baut dann sozusagen wie so ein Architekt, baut der ein Arbeitsumfeld, wo sich die Leute dann sehr wohlfühlen. Und das ist eine Arbeit, das macht man nicht einmalig, so wie man vielleicht bei einem Haus ein Fundament gießt, sondern an diesem Fundament muss immer wieder weiter geschraubt werden und gebaut werden, weil die Phasen einer Organisation unterschiedlich sind, die Ziele verschieben sich, es gibt unterschiedliche Interessengruppen, die unterschiedlichsten Phasen, zum Beispiel eines Start- oder Scale-Ups, braucht unterschiedliche Kompetenz, ne? Und dann merkt man auf einmal, ui, der ist jetzt seit 10 Jahren dabei, aber irgendwie funktioniert es in der Arbeitschemie nicht mehr. Umfeld hat sich verändert, Person muss vielleicht raus, ne? Und sowas auch frühzeitig zu erkennen, ist natürlich ein riesiger Wettbewerbsvorteil.
Ich glaube, um da nochmal ganz zum Anfang zurückzugehen von der Beantwortung der Frage, ja, das hat bisher funktioniert, aber auch nur, weil wir mehrere Augen auf den Weg zugedrückt haben und es ist sehr erfolgreich. Das funktioniert nicht mehr in einer Welt, die viel bewusster ist, wo jeder sich darüber Gedanken machen darf, was sind denn meine Werte, was ist für mich wichtig. Und damit einher geht natürlich, dass sich jeder in der Arbeitswelt darüber bewusst werden muss, wer bin ich eigentlich in diesem Kontext. Und in dem Moment stellt sich jeder schon mal selber ins Zentrum der Arbeitswelt. Ja. Und dann ist dieser Wandel einfach unausweichlich. Dann geht es gar nicht mehr rückwärts.
Viele sprechen ja von einem Arbeitswandel, von einem, was weiß ich, demografischer Wandel. Wir sprechen immer von einem Wandel oder einem Change, können das dann aber in Organisationen nicht wirklich begreiflich machen oder greifbar machen. Und dann auf einmal ziehen sich alle in ihr Schneckenhaus zurück. Warum ist das so? Jeden Tag verändert sich irgendetwas und Menschen, die sagen, nee, Veränderung will ich nicht. Solche Organisationen gibt's auch. Das sehen wir ganz viel in Verwaltung, ne? Also, und auch in Beamtenhäusern. Die verwalten sich irgendwie selber. Also, wer da Spaß dran hat, keine Frage, wird aber auch langfristig nicht mehr funktionieren. Genau. Und deswegen, glaube ich, muss es Menschen geben, die auch vorangehen und die dann auch Menschen mitschleifen können oder mitziehen können, einfach mit der Art und Weise, wie sie arbeiten. Und wenn wir werden nie alle erreichen. Also das Ziel darf niemals 100% sein. Das wäre natürlich toll und ideale Welt. Und ich bin auch immer noch ein kleiner Idealist und möchte halt einfach die Welt verbessern mit dem, was ich tue. Ich weiß aber auch, dass ich das bei mir in meinem kleinen Mikrokosmos, dass ich da starten muss. Und wenn das nach außen wirkt, dann ist das schon mal super. Und dann passiert auch einiges. Und dann gibt's vielleicht auch Nachahmer, die sich sagen, Mensch, was der Stefan Berndt da erzählt hat, das nehme ich mir mal zu Herzen oder das setze ich jetzt mal in der Organisation so um. Und da bin ich auch gerne Begleiter nebendran, weil die ganzen, ich sag mal, diese ganzen Fettnäpfchen, die man reintreten kann, ich bin da überall schon mal reingetreten. Das müsst ihr da draußen nicht auch alle machen. Von daher, da begleite ich dann auch gerne. Und dass das einfach alles wesentlich schneller geht. Ne? Wir sind mit allem, was wir tun, sind wir gerade da, wo wir jetzt sind, nämlich in Deutschland, sind wir leider, leider Gottes im internationalen Vergleich viel, viel zu langsam und wir diskutieren uns wirklich kaputt. Das ist so unsere Mentalität, also die Dichter und Denker und wir durchdenken sehr, sehr vieles. Das ist alles
bis zur Perfektion.
Bis zur Perfektion. Ich bin aber Typ Pareto und mit Typ Pareto stoße ich natürlich an diese Grundstruktur natürlich komplett an, ne? Und deswegen denken auch viele, was ist das für ein Verrückter? Nee, überhaupt nicht. Ich sehe es nur aus einer anderen Brille. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich eine Brille trage, sondern einfach, ich habe eine andere Perspektive, ich habe einen anderen Hintergrund. Und da wirklich an einem Tisch wieder alle zusammenzubringen und das versuchen zu verbessern, aber mit Geschwindigkeit und nicht mit irgendwelchen Arbeitskreisen, dafür versuche ich einzustehen. Aber es ist natürlich ein irrer Wertewandel, der da gerade abgeht, ne? Weil auch neue Generationen, ohne dass ich jetzt das Gen-Z-Thema zu weit öffne, das ist für mich die Büchse der Pandora. Es sind einfach junge Menschen, die anders sozialisiert sind und die einen anderen Blick auf die Arbeitswelt haben. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Aber bitte immer im gegenseitigen Einvernehmen, ne? Klar, den jungen Leuten wird jetzt schön gesagt, ja, ihr seid die Zukunft so ungefähr, ne? Also wir brauchen euch, das stimmt auch.
Ja, aber auf der anderen Seite dürfen diese Leute sich auch anhören, ihr seid faul, ihr wollt nicht mehr
arbeiten.
Die dürfen
sich das sind ja ganz, auch so diese ganz Vorurteile. Viel Bullshit anhören, richtig. Die dürfen sich
genau,
richtig
also
viel
es
pauschalen
ist, Sport gar nicht anhören. Einfach.
Ja, das ist auch so. Ja. Und da muss entgegengewirkt werden. Es gibt so viele Mythen, es gibt so viele Marketing-Bullshit-Buzzwords, die rauf und runter geschoben werden in Organisationen, die keinerlei Signifikanz haben. Ne? Also wenn man sich mit Datenmenschen auseinandersetzt, die wirklich tagtäglich nichts anderes machen, als Daten auszuwerten zu solchen Dingen. Auch das ganze Thema vor ein paar Jahren mit Great Resignation oder sowas, ne? In Deutschland nur so ein kleiner Teil. Aber es gibt dann halt viele Organisationen, die springen auf dieses Pferdchen auf und reiten das dann mit. Und das funktioniert halt nicht mehr, ne?
Ja, diese Buzzword gibt es ja auch immer. Ich glaube, kürzlich war es ja auch erst Quiet Quitting. Ja, was auch gar nicht weiter ausgebaut wird. Sprechen wir mal über die Rolle des Personalers, ja, der Personalerin, ja, in der Evolution. Wir kommen ja jetzt aus einer Welt, die sehr auf Produktivität getrimmt war. Zum Beispiel die Jahre, in denen jedes Unternehmen versucht hat, Dave Ulrich zu implementieren, das perfekte HR-Business-Partner-Modell, die perfekten Service-Level-Agreements, die perfekten KPIs zu implementieren, zu einer Welt, wo man sagt, hey, lass uns doch mal schauen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und du hast gerade eben auch ein schönes Beispiel genannt, das Thema Krisenkommunikation. Dient ja dazu, die Menschen auf die Reise mitzunehmen. Wir stecken in einer Krise und wir sprechen darüber. Das ist ja so einer dieser Faktoren. Wie ändert sich die Rolle des Personalers in einer Welt, in der der Mensch in den Mittelpunkt rückt?
Die Rolle ändert sich Gott sei Dank fundamental. Aber wir sind da auch erst am Anfang der Reise, weil wir Personaler, und da schlage ich uns selber so ein bisschen ins Boxhorn oder jag uns in den Wald rein, weil wir Personaler ganz gerne immer nur von Problemen reden, ne? Also wir wurden immer nur dann an den Tisch geholt, wenn es ein Problem gab. Stefan, der Mitarbeiter XY hat gekündigt, wir müssen morgen Ersatz haben oder so, ne? Wir waren nie mit dabei oder mittendrin. Wir waren immer nur dabei. Und aus der Historie kommen wir, und das müssen wir erstmal aufbrechen, ne? Das waren die letzten 30, 40 Jahre, wo Personal immer nur kostengetrieben war, nie wirklich gut mit irgendwelchen Budgets ausgestattet war, weil, Mitarbeiter haben wir ja immer noch bekommen und die Leute bleiben auch bei uns und dann machen wir so ein bisschen Personalentwicklung, alles immer nur so ein bisschen. Und die Rolle des Menschen in der Organisation ändert sich dramatisch. Der Markt an sich hat sich komplett geändert, sodass Arbeitnehmende mittlerweile aussuchen können, wo sie arbeiten können. Das heißt, da hat sich das Marktverhältnis oder die Marktmacht, wenn du so willst, hat sich einmal fundamental umgedreht. Und jetzt gilt es, sich als Organisation bei Mitarbeitenden zu bewerben. Und diesen Switch im Kopf, diesen Mindset-Shift, kriegen ganz viele Organisationen noch gar nicht hin und laufen genauso weiter wie vorher und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Und jetzt kommt der Personaler in dieses Spiel rein und kann quasi die Spielregeln neu mit definieren. Dafür braucht es aber auch eine ganze Menge Mut, weil das sind wir ja gar nicht gewohnt, in Verantwortung zu sein, ne? Im Driver-Seat zu sein und wirklich mal vorne wegzufahren und zu sagen, naja, Leute, wenn wir bis dato, also bis in 5 Jahren nicht die und die Kompetenz uns eingekauft haben, dann können wir hier den Laden dicht machen, ne? Weil uns auch einfach immer wieder die Verbindung zum Business gefehlt hat, weil wir eher als HRler, ganz häufig ist es auch heute noch so, dass wir so in unserer eigenen Blase im Unternehmen wahrgenommen werden, ne? Die da im HR, die machen da so ein bisschen Employer Branding und so ein bisschen Recruiting, und die Gehaltsabrechnung machen sie auch noch. Wir werden, auch wenn wir das Modell von Dave Ulrich gerade angesprochen haben, HR-Business-Partner, dazu gehört dann natürlich auch noch ein Service-Center und dazu gehört natürlich auch noch ein Center of Excellence, also da stecken gute Theorien dahinter, hat sich aber nie wirklich zu 1000% so durchgesetzt, ne? Weil es auch wieder etwas ist, pauschal auf eine Orga drauf funktioniert nicht. Business-Partner bist du nur dann und wirst nur dann anerkannt, wenn du das Business auch verstehst, ne? Also wenn du dich mit den Fachabteilungen austauschst, wenn du Interesse daran hast, wenn du dort quasi mit Ideen reingehst und weniger die Personalerbrille auffasst. Und dann, oh Wunder, kommen die Leute auf einmal zu einem und wollen mit einem sprechen. Und dieses weniger HR, mehr Business, das versuche ich auch fortzuleben in meiner eigenen Abteilung, auch meinen Mitarbeitern gegenüber. Natürlich brauchen wir die Expertise im Recruiting, ja, das ist super viel Vertrieb. Natürlich brauchen wir Fachkenntnisse, wenn wir eine Entgeltabrechnung ohne Fehler sauber fahren wollen und solche Dinge. Ist doch vollkommen klar. Auf der anderen Seite brauchen wir aber Personaler, die vorne weggehen und die quasi als rechte oder linke Hand oder wie auch immer zum CEO, zum CFO sagen, okay, ich verbinde hier Business und Mensch, ihr habt die ganzen Zahlen im Griff, ich kann auch Zahlen liefern, aber weniger als vielleicht im Bereich Finanzen. Und das muss miteinander einhergehen. Und das tut's in vielen Organisationen nicht, weil Personaler dann leider Gottes immer noch nicht wirklich ernst genommen werden auf Geschäftsführungsebene. Und das ist ja eben meine Mission mit Ja klar, dass wir näher an diesen Entscheidertisch rankommen und nicht, wie es so häufig ist, ja, okay, jetzt haben wir hier Management-Sitzung gehabt, HR verlässt den Raum und dann wird übers Geschäft gesprochen. So, das mit den Menschen ist das eine und das Geschäft ist das andere. Und diese beiden Welten irgendwie miteinander, also wirklich miteinander zu verbinden und diese Schnittmenge deutlich zu erhöhen, deswegen gehe ich in Organisationen rein und versuche das voranzutreiben, weil ich glaube, dass es dann langfristig fürs Business besser ist.
Du hast auch gerade ein sehr schönes Bild aufgemacht, in dem du sagst, wir bleiben jetzt kurz beim HR-Business-Partner, der ins Business geht, die HR-Brille ablegt und das ist ja gleichzusetzen mit, das Silo aufbricht. HR ist ja ganz oft noch dieses Silo, da passiert irgendwas und dann kommt HR und will XY. Die haben einen neuen Performance-Prozess. Ja. Mist, den müssen wir jetzt durchdrücken. Jetzt ist wieder Jahresende. Oh, jetzt müssen wir wieder das Gespräch führen. In dem Moment, wo wir das aufbrechen, werden ja unheimliche Energien frei. Und es entsteht ja auch ein Konstrukt, das weg von einem Silo ist, wo alle im Schulterschluss zusammenarbeiten. Ja. Inwiefern ändert sich auch der Blick auf das Thema Leadership? Also wir sprechen ja aktuell ganz oft über New Leadership, genauso wie wir über New Work sprechen. Wie ändert sich dann genau diese Zusammenarbeit und die Rolle des Leaders?
Die ändert sich auch. Also ich glaube, das ist etwas, was ich auch schmerzhaft lernen musste, ist tatsächlich, wie man Kollaboration zwischen HR und Führungskräften aufbaut und wie das Führungsverständnis in der Organisation ist, ne? Und wie man dann auch Prozesse miteinander aufbaut und wer wirklich für was in Verantwortung ist. Weil viele Führungskräfte leider, entschuldigt bitte an alle Führungskräfte, ich hau euch jetzt mal über einen Kamm, aber alles das, was irgendwie super ist und alles das, was nach außen hin auch gut ankommt, das nehmt ihr gerne auf eure Schultern. Aber wenn es dann darum geht, neue Mitarbeiter einzustellen und die Candidate Pipelines, also die Anzahl an Menschen, die sich auf so eine Position bewerben, ist auf einmal extrem niedrig, dann wird immer Fingerpointing betrieben. Ich weiß, dass das nicht immer der Fall ist. Und es gibt auch tolle Führungskräfte, die ganz eng mit HR zusammenarbeiten. Aber da ist wieder mein Zusammenarbeits-Kollaborationsthema, ne? Wenn wir nur in Silos denken, dann funktioniert das nicht beidseitig. Deswegen müssen diese Barrieren müssen aufgebrochen werden. Und das ist halt eine neue Denke von Leadership und von Führung, dass man die Dinge zusammenbringt. Und einer meiner Erkenntnisse über jetzt knapp 10 bis 15 Jahre ist, wir haben es oft so, dass wir bei Führungskräften ein sehr ausgeprägtes Ego haben, das schon teilweise fast ins Narzisstische geht. Und dann sind wir schon bei Persönlichkeitsstörung. So weit will ich heute gar nicht gehen. Aber dieses Thema Ego und ich im Vordergrund und ich möchte hier erfolgreich sein, das kann in Organisationen eigentlich nicht funktionieren. Es funktioniert immer mal so wieder, aber wenn es auf einmal knifflig wird, dann merkt man bei Führungskräften, wie die ticken. Sehen die eher das große Ganze, also die Firma und das Team, oder sehen die nur sich selber? Und wenn man dann hinterm Rücken erfährt, dass Führungskraft A über uns Personalabteilung gesagt hat, ja, die kriegen ja nichts auf die Kette, die kriegen keine Kandidaten in die Pipeline, ich weiß gar nicht, wie ich die Stelle besetzen soll, das wird ein richtiges Problem. Und dann liegt das Problem nicht bei der Führungskraft, obwohl es da eigentlich hingehört, weil da die Verantwortung sitzt, und dann wird es gerne mal rübergeschoben. Und diese fundamentalen Dinge, die verändern sich jetzt auch durch ein neues Führungsverständnis, wenn HR mehr in die Führungsrolle reinwächst und dann auf Augenhöhe mit den Führungskräften kommuniziert. Das ist in vielen Organisationen nicht der Fall. Da ist, ich komme stark aus dem Tech-Umfeld, ne? Da ist das Engineering stark, weil die bauen am Ende die coden, die bauen am Ende das Produkt, was der Kunde dann nutzt, und der Kunde bezahlt die Rechnung und somit unsere Gehälter. Das sind immer ganz einfache Reizreaktionsmechanismen und ganz einfache Zusammenhänge, die dort wirken. Und da kommen wir Personaler quasi auch unter die Räder, weil wir dann doch nicht irgendwie in der Runde mit am Tisch sitzen und dann wird nur über uns gesprochen und nicht mit uns, anstatt uns das einfach mal ins Gesicht zu sagen. Ich habe immer versucht, dann den kollaborativen Ansatz zu finden und dann auch immer das so zu spielen, hey, stell dir mal vor, wir kriegen das hin, diese Position jetzt wirklich in 3 Monaten zu besetzen, was anderen Firmen nicht gelingt, dann haben wir doch gemeinsam Wettbewerbsvorteil und du stehst dann da als der große Hiring Manager. Also ich habe da nie was davon gehabt, mein Ego ist auch ausgeprägt an einigen Ecken und Enden, das will ich überhaupt nicht wegdiskutieren, aber wenn es darum geht, eine Organisation erfolgreich zu machen, dann stecke ich auch gerne mal zurück, ne? Und dann rolle ich auch den roten Teppich aus. Aber Führungskräfte müssen da schon mitspielen, ne? Und oftmals ist es so, dass die Spielregeln so sind, dass es für Personaler gar nicht so richtig Spaß macht, diese Spiele zu spielen, weil am Ende des Tages eh klar ist, wer der Buhmann ist oder Buhfrau. Und eh klar ist.
Und wirklich gewinnen tut ja keiner in dem Spiel. Ist ja,
das ist total geil.
Die Führungskraft ist frustriert, die Zusammenarbeit läuft schlecht. Ja. Und da ist es ja auch immer wieder wichtig, darauf zu schauen. Und es kommt ja auch immer mehr über das Thema Selbstführung zu sprechen, zu schauen, wer bin ich denn in diesem Konstrukt Führung? Und ich persönlich freue mich da auch drüber, dass ja viel bewusster darauf geschaut wird, wer sind unsere Führungskräfte? Nicht in vielen Unternehmen, aber in manchen ist es schon soweit. Denn oft wachsen ja Menschen historisch in eine Führungsrolle rein. Die werden zum 12. Mal befördert und der 13. Beförderungsschritt kommt halt mit People-Verantwortung.
Ja, Peterchen.
Und ach, da bin ich jetzt halt Führungskraft, nicht schlimm, aber eigentlich habe ich ja gar keine Zeit für Führung.
Genau.
Das ist so ein bisschen mein Blick auf Führung, wie sie bisher immer war und sich hoffentlich auch bald aufbricht.
Ich gehe sogar so weit und ich sehe das gerade auch in Bewerbungsprozessen, nicht nur bei mir selber teilweise, sondern auch bei Freunden. Und der Umgang miteinander, der wird interessanterweise immer, immer schlimmer. Und dieses Thema Führung, schlechte Führung, ist für mich mittlerweile, wenn ich sogar das Wachstumshemmnis überhaupt, ne? Also schlechte Führung ist, das ist etwas, das muss man als Organisation in den Griff bekommen. Wirklich ein gemeinsames Führungsverständnis haben und wenn das nicht gemeinsam ist, dann die Leute auch wirklich raussetzen. Es gibt große Organisationen, die haben Leadership Trust Index. Und wenn da Mitarbeiter oder Führungskräfte unter diesem Index sind, dann werden die auseinandergenommen, warum das so ist. Mit der Begründung, naja, so eine Führungskraft, wenn du 5 bis 10 Leute in deinem Team hast, und du bist eine schlechte Führungskraft, dann sind 5 bis 10 Leute nicht produktiv, weil die mit ihrem Kopf immer mal wieder woanders sind und sich nicht frei entfalten können. Deswegen verstehe ich das sowieso nicht, dass so wenig in das Thema Führung in den letzten Jahrzehnten investiert worden ist. Es gibt immer Firmen, die machen das toll und die haben auch super Assessments und da ist man dann auch wirklich Führungskraft. Aber so wie du sagst, ne, es ist quasi dann für viele aus der reinen Fachexpertise, die dann ja auch fehlt, weil man muss sich ja auf einmal um anderes kümmern, ne? Und dann wird Führung ganz oft mit irgendwelchem administrativen Quatsch verbunden, was ja total Gaga ist. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber so ist es teilweise noch da müssen wir definitiv ran. Deswegen ist mein Podcast ja auch eine Kombination aus Personalmanagement und Führung. Ja.
Demgegenüber steht ja allerdings aber auch, dass die Führungslaufbahn vor allem in Deutschland immer noch der heilige Gral ist. Also wenn man eine Fachlaufbahn hat oder ein genialer Projektmanager ist, dann ist es noch nicht so angesehen, wie wenn man Führungskraft ist. Und da können wir nochmal eine Folge zum Thema Karrierepfade aufnehmen. Was bedeutet das und was braucht es da? Aber natürlich ist es auch gesellschaftlich so ein bisschen getrieben. So, man wird ja oft gefragt, wie viel Personalverantwortung hast du, wenn du sagst,
bekloppt.
Nur ich, weil ich bin Projektmanager, ich habe fachliche Führungsverantwortung, aber disziplinarisch habe ich nichts mit zu tun, will ich vielleicht auch nicht. Das ist ja auch die Frage. Nicht jeder ist ja geborene Führungskraft oder will es werden.
Genau.
Und diese Entscheidung wird einem abgenommen, weil die Gesellschaft sagt, naja, wenn du kein Chef bist, bist du kein Chef. Und das ist ja auch so eine Sache, die sich auch noch ändern darf. Du hast jetzt auch ganz viel über deinen Podcast gesprochen, eine große, große Empfehlung. Gerade letztens habe ich in eine Folge reingehört zum Thema Arbeitszeugnis, Relikt aus der vergangenen Zeit. Und es ist super spannend, weil ich auf das Thema auch immer wieder stoße und auch in meiner operativen personaler Vergangenheit ganz viele Diskussionen rund ums Thema Zeugnis hatte. Also eine große Reinhörempfehlung in deinen Podcast. Wie kann man noch mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt Leute sagen, ey, den Stefan, den brauchen wir bei uns an Bord?
Erstmal danke für die Empfehlung. Das ist dann quasi, unter Podcastern ist das noch mal mehr besonders. und genau, die Folge zum Arbeitszeugnis mit der Natalia, auch da gehen jetzt Grüße nach Düsseldorf raus. Das war eine wundervolle Episode, wie so viele in dem Podcast, weil wir jetzt bald bei der 100. Episode stehen, was schon irre genug ist und mich auch mit ein ganz klein bisschen Stolz erfüllt, weil ich mir ein Ziel gesetzt habe und das tatsächlich dann auch mal umgesetzt habe.
Das sollte dich mit riesengroßem Stolz erfüllen.
Ja, ich verkaufe mich da vielleicht manchmal dann doch noch so ein bisschen unter Wert, weil es mein eigenes Ding ist, aber es läuft wirklich fantastisch. Es macht mir auch, und das ist die Hauptsache, ich würde es tatsächlich sofort an den Nagel hängen, wenn es mir keine Freude mehr macht, aber ich habe tatsächlich so viele spannende Gäste und da war die Natalia eine davon vor kurzem. Ich könnte noch so viele andere aufzählen, aber lass uns mal bei ihr bleiben. Auch das, ne? Also du hast mich am Anfang gefragt, wie muss die Welt denn anders aussehen, wenn meine Marlene dann mal irgendwie loslegt. Wäre cool, wenn es da keine Arbeitszeugnis mehr geben würde, ne? Sondern wenn die Menschen dann einfach im Rahmen von einem Jobfeedback oder wie man das dann auch immer nennt, einfach sich gegenseitig Feedback geben und sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, um mal auf der ganz groben Ebene zu bleiben, ne? Aber diese Arbeitszeugnisse, Ich sage es in der Episode auch, meine Güte nochmal, ist das ein Relikt. Und die Natalia geht da nochmal, weil sie ein Buch drüber geschrieben hat, geht sie nochmal tiefer und sagt, naja, ist ja immer schön zu wissen, wo das denn auch herkommt aus der Historie. Ne? Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann denkt man sich, naja, das kann ja auch nichts werden. Ne? Und ich als verantwortlicher Personaler in meinen Rollen, um da auch die zweite Frage zu beantworten, bin ich halt immer sehr nah auch am CEO dran. Und dann geht's halt auch viel ums Business. Und wenn's Business nicht funktioniert, dann müssen leider oftmals in Organisationen Menschen entlassen werden. Das kann man auch auf verschiedensten Wegen machen. Ich mache das immer auf eine sehr menschliche und kommunikative Art und Weise. Das ist vielleicht nicht immer die Art und Weise, die Investoren sehen wollen, ja, aber mit den Leuten, mit denen wir auseinandergehen, wo ich zumindest mit im Fahrersitz bin, mit denen kann ich mich am Ende auch noch austauschen und in die Augen schauen. Dass die nicht begeistert sind, ist vollkommen klar, liegt in der Natur der Sache. Aber hier jetzt kommt der Wink, es werden dann neue Vereinbarungen getroffen. Ne? Also das ganze Thema Kündigung ist in Deutschland nicht einfach. Das hat sich Deutschland auch erarbeitet. Aus meiner Sicht ist es aber nicht mehr zeitgemäß. Auch da muss mal dran gearbeitet werden. Und dann fängst du an, Vereinbarungen zu zeichnen. Also in unserem Sprech Abwicklungsvereinbarung, Aufhebungsvereinbarung, nennen wie du es willst. Und da ist immer ein Punkt, das Arbeitszeugnis. Und da steht immer mal Minimum gutes Arbeitszeugnis drin, egal was der Mitarbeitende überhaupt gemacht hat oder nicht.
Ja, weil sobald da eine 3 steht, sagst du, na gut, dann gehe ich halt zum Anwalt. So, und dann der Arbeitsgericht sagt, wohlwollendes Zeugnis gleich 2, so, dann ist der Drops auch schon gelutscht. Ja. Dann ist es ja auch ganz oft so, dass die Führungskraft, da sind wir wieder beim Thema Leadership, sagt, ja, schreib mir halt mal was vor.
Ja, genau.
Und gibt es dann weiter. So, hier hast du das Template, füll das schon mal aus. Ich guck dann nochmal drüber, aber eigentlich hat gar keiner Bock, das auszufüllen und sich wirklich Gedanken zu machen, was hat der Mensch für einen Beitrag geleistet. Genau. Das heißt, man hat im schlimmsten Fall den Blick des Mitarbeiters, der vielleicht auch nicht komplett ist, der vielleicht etwas überzogen auch ist. Ne? Man will sich ja besser darstellen.
Genau.
Und dann ist es völlig für die Tonne. Also deswegen, ja, das war wirklich eine sehr, sehr tolle Folge.
Ja, das ist auch dann etwas, was nicht zu abgehoben, weil viele mir auch sagen, naja gut, das Thema HR und Leadership und so, das, was du da machst, damit haben wir in unserem Alltag ja gar nicht so wirklich viel zu tun. Das ist auch nicht ganz falsch, weil meine Community richtet sich ja definitiv an Personaler wie wir und auch an Führungskräfte und Geschäftsführer. Aber ganz ehrlich, genau über solche Arbeitszeugsthemen habe ich mich jetzt am Wochenende mit meinen Schwiegereltern unterhalten. Völlig normale Diskussion darüber und auch aus völlig verschiedenen Perspektiven kommen da meine Schwiegermutter und mein Schwiegerpapa. Und da gibt es auch andere, also ich weiß, dass es in anderen Branchen ist, dieses Arbeitszeugnis noch einiges wert. Da, wo ich arbeite, das hört sich auch wieder ein bisschen bescheuert an, aber da, ich gucke nicht mehr in Arbeitszeugnisse rein, weil ich genau weiß, dass alles unterhalb der Aufgabenbeschreibung ist für die Tonne und gemixt. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter ein etwas besseres Verhältnis zu seiner Führungskraft hat, kann das auch schon wieder einen enormen Einfluss haben. Ne? Also diese Leistungs...
Ja, absolut gebiased.
Komplett. Und diese Leistungsbeschreibungen sind für die Tonne. Aufgabenbeschreibungen kann man drüber diskutieren, aber selbst da machen sich die Leute wenig Gedanken. Das ist auch alles Textbaustein. Und sobald es Textbausteine sind, weil wir wollen ja die Prozesse effizient halten, ne? Wie du sagst, Template zur Führungskraft. Führungskraft macht Notensystem 1-6, was auch vollkommen überholt ist. Und dann geben wir Personaler in einem System ein, okay, Note 1 da, Note 2 da, Note 3 da. Bums, kommt ein Arbeitszeugnis raus. Was willst du denn damit anfangen? Also das ist das Papier nicht wert, aus dem es gedruckt wird, aus meiner Sicht. Und da müssen wir ran. Solche Dinge müssen, ich möchte in 10 Jahren zum Beispiel nicht mehr mit Marlene über Arbeitszeugnisse diskutieren. Es wäre schön, wenn sie sagt, Papa, du hast einen Beitrag dazu geleistet, dass es diese Dinger nicht mehr gibt. Ich wechsle jetzt den Job. Ich bekomme jetzt ein Feedback von meiner Führungskraft, von meinen Mitarbeitern und ich darf auch nochmal Feedback geben. Das wäre toll.
Sehr schön. Das wären wirklich sehr gute Innovationen. Jetzt hast du den zweiten Teil meiner Frage übersprungen. Wir wollten nochmal wissen, ja, du musst uns unbedingt sagen, wo findet man dich außerhalb deines Podcasts, wenn man sagt, mit Stefan, dem wollen wir zusammenarbeiten.
Also ihr findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn mit meinem Vor- und meinem Zunamen. Ihr findet mich natürlich auf meiner eigenen Website www.jaklar.de. Und bei dem klar bitte nicht das H vergessen, weil das ist ja der Clou bei mir. Und ansonsten, ich bin, was das angeht, auf LinkedIn, aber auch über meine Website per E-Mail sehr, sehr responsive. wenn da jemand Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist im Interview jetzt rauszukommen. Ich bin wahrscheinlich nicht der Personaler von der Stange. Das will ich auch überhaupt gar nicht sein. Ne? Also ich möchte einen anderen Wind in Organisationen reinbringen mit dem, was ich kann, mit dem, was ich auch schon gemacht habe. Und da kann man sich auf meiner Website, kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen. Und das, was ich vorlebe, ist, wie wir es eingangs gesagt haben, Papa, Podcaster, Personaler. Ja.
Sehr schön, vielen Dank. Ist natürlich alles unten in den Shownotes verlinkt. Und die letzte Frage geht jetzt an dich, Stefan. Die Good News zum Schluss. Stell dir vor, in 5 bis 10 Jahren machst du die, ich weiß nicht, ob es sie gibt, die Seckenheimer Morgenpost auf und da steht eine Schlagzeile und du verschluckst dich fast an deinem Brötchen, weil du sagst, das, was da steht, bestätigt all das, wofür ich mich die letzten Jahre eingesetzt habe. Welche Good News möchtest du zu deiner Arbeit, zu der Arbeitswelt da lesen?
Ja, die Seckenheimer Morgenpost. Ich glaube, die gibt's wirklich, aber ich lese sowas nicht. ohne Personaler kein Aufschwung. Zum Beispiel, sowas wird mich glücklich machen, ne? Irgendwie sowas in die Richtung, weil ich vor kurzem noch im Handelsblatt gelesen habe, Personaler unter Druck. Also warum sind denn nur Personaler unter Druck?
Ja, habe ich auch gelesen.
Und wenn man sich diesen Artikel durchliest, dann ist der gesät von Problemen. Nur Probleme, Probleme, Probleme. Überall Probleme. Und ich denke mir.
Ja, auch dieses Bild, was da schon gezeichnet wurde, das war ja auch so dunkel und düster. Und da dachte ich auch so, geht's vielleicht ein bisschen optimistischer positiver gedreht?
Aber in der Welt bewegen wir uns, Steffi, ne? Und um das nochmal auf eine Schlagzeile runterzubrechen, Personaler unter Druck, das ist wieder Bad News. Das wollen die Leute lesen. Good News müssen wir anders verkaufen. 10-mal mehr als Bad News, weil die Leute einfach so agitiert sind in ihrem Kopf. Und deswegen, wenn im Seckenheimer Morgenblatt tatsächlich irgendwann mal steht, ohne Personaler kein Aufschwung, dann ist das auch noch nicht perfekt positiv formuliert, aber ein richtiger Schritt in die Richtung. Und wenn den Artikel dann auch noch meine Marlene geschrieben hat, dann fliegt mir natürlich einer weg, das ist auch klar. Und wenn dann in diesem Artikel nicht über Probleme gesprochen wird, sondern über das, was Personaler in den letzten 10 Jahren erreicht haben, es muss keine Ode an die Personaler sein oder so, aber einfach, dass über Lösungen diskutiert wurde und nicht wieder irgendwelche Probleme manifestiert werden, ohne irgendwelche Handlungsansätze mit dran zu geben. Und wenn wir da hinkommen, dann kaufe ich mir die Zeitung, dann schneide ich die auch aus und dann schicke ich sie dir zu.
Sehr schön. Ohne Personaler kein Aufschwung. Herzlichen Dank, Stefan, für deine Zeit, für deinen Einblick, den du uns gegeben hast in deine Arbeit, die ich finde ganz wundervoll ist.
Danke.
Und für alle, die jetzt zuhören, ab rüber zu Ja klar in den Podcast und get in touch mit Stefan und vielen Dank an der Stelle.